Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Susanne Lurwig. Guten Abend. Frauen, die interessante bildende Kunst schaffen wie Monica Maggioli, Frauen, ohne deren musikalische Komposition die Welt sehr viel ärmer wäre wie Clara Schumann, und Branchen wie die des Dokumentarfilms, die um ihre Existenz kämpfen. Das sind Themen in unserer heutigen Sendung. Zu Beginn verwandeln wir aber erst einmal Kirschen in Äpfel, oder besser gesagt macht dies im übertragenen Sinn die Bestseller-Autorin Dörte Hansen gemeinsam mit dem Regisseur Anto Romero Nunes am Thalia Theater in Hamburg. Sie verlegen nämlich Tschechows bekanntes Stück Der Kirschgarten ins alte Land, den russischen Gutshof in die Apfellandschaft vor den Toren Hamburgs. Auch die Geschichte wird von der Zarenzeit in die Gegenwart transportiert. Ob die Transformation Sinn macht und gelingt, weiß unser Kritiker Michael Lakes.
Natürlich ist es möglich, Kirschen in Äpfel zu verwandeln und einen der vertrautesten Klassiker aus der Schreibwerkstatt des russischen Dramatikers Anton Tschechow vom Kirsch in einen Apfelgarten. Das Abholzen einer uralten Plantage in russischer Provinz gab Tschechows letztem 1904 uraufgeführten Stück den Namen. Von der Vernichtung einer Apfelplantage im alten Land, irgendwo um Buxtehude und Stade herum, erzählen jetzt die Schriftstellerin Dörte Hansen und Regisseur Anto Romero Nunes. Aber welchen Gewinn, welchen Mehrwert erzielen Äpfel gegenüber Kirschen? Tatsächlich überhaupt keinen. Der Apfelgarten in Hamburg ist ein Musterbeispiel dafür, dass Überschreibungen, auch wenn sie formal funktionieren, praktisch zu Unterschreibungen werden. Und warum? Ganz einfach. Wer sich eine handelsübliche Kirschgartenaufführung anschaut, sieht eine in völliger Auflösung begriffene russische Provinzgesellschaft von vor über 100 Jahren. Um sich nun dieser Welt anzunähern und sie sowie das Stück zu verstehen, müssen Zuschauerinnen und Zuschauer selbst eine Transferleistung erbringen und das Personal des Stückes versetzen in irgendeine Form von verständnisstiftender Zeitgenossenschaft. Diese Arbeit aber nimmt die Hamburger Fassung von Hansen und Nunes dem Publikum rückstandsfrei ab, und so wird dem Stück jede Art von Abgrund und Geheimnis ausgetrieben. Wohin das Stück nun führt? Ins alte Land natürlich, ja, aber irgendwie eben auch ins Nichts. Handwerklich untadelig und für ein Ensemble, das zu Teilen brilliert, haben Hansen und Nunes Tschechows historisches Personal ins Heute, Hier und Jetzt übertragen.
Mein Kinderzimmer! Mein geliebtes, schönes Zimmer! Hier habe ich doch geschlafen, als ich klein war. Oh, jetzt bin ich auch wieder ganz klein.
Das zum Beispiel ist die weltfremde Hofbesitzerin von Holt, die jetzt nicht mehr wie bei Tschechow und als Raniewskaja in Paris, sondern in Berlin weit über die eigenen Verhältnisse lebt, samt Jascha, der jetzt Alex heißt, früher noch Diener war und jetzt halt persönlicher Assistent ist. Auch die von der Familie angeödete Tochter Anja gehört zur Reisegruppe, die da auf dem Altländer Hof einfällt, kurz vor der Pleite. Sie, Mutter und Alex treffen auf Beke, die alte Großmutter, auf deren Stieftochter Wiebke, die den Betrieb noch halbwegs in Schuss hält und den Hof nie verlassen könnte.
An den Mauern wie so ein Moos oder eine Flechte. Nicht wachsen, nicht blühen, nur bleiben.
Und außerdem sind da noch von Holz nicht sonderlich lebenstauglicher Bruder Gunnar sowie Torben Grabowski, der bei Tschechow noch Lopachin hieß und als Sohn eines früheren Knechts auf dem Anwesen, im Original wie bei Hansen und Nunes jetzt, Geschäftsmann geworden ist und den Hof demnächst ersteigern will. Grabowskis Vater durfte hier einst nicht mal die Küche betreten. Jetzt will der Sohn hier Tiny Houses bauen lassen, Luxushütten für Sommerfrischler. Das Land, auf dem bislang noch die Hofgebäude stehen und der Apfelgarten eben auch, hat er im Kopf schon parzelliert und weiß ziemlich genau, wie viel er hier verdienen wird. Aber er siegt eben auch emotional.
Ich habe den Hof gekauft, auf dem mein Vater!
Und wenn die Geschwister Holt samt persönlichem Assistenten zurück nach Berlin aufbrechen, bleiben, nun wirklich mal anders als bei Tschechow, nicht etwa der aus dem Stück gestrichene alte Diener Firs, sondern Oma Beke und die patente Stieftochter eingeschlossen im Haus zurück. Wiebke, die Hobbyjägerin, hat ein Gewehr dabei. Das wird böse enden. Derweil bedient Regisseur Anto Romero Nunes über ziemlich weite Strecken eine Art von schepperndem Humor, sagte selbst an Häusern, die sich als Volkstheater verstehen, als einigermaßen überholt gilt und auch im musikalisch sehr anstrengend zeitgenössischen Gartenfest des dritten Aktes wird ziemlich derbe auf die komödiantische Pauke gehauen. Und das tut der Aufführung gar nicht gut. Als wäre in den Proben viel zu spät bemerkt worden, dass im Apfelgarten all das fehlt, was die Magie vom Kirschgarten ausmacht. So jedenfalls war Tschechow nicht zu toppen.
Ein wenig begeisterter Michael Lages über der Apfelgarten am Thalia Theater in Hamburg. Sie war ein Wunderkind, eine spätsprechende Klaviervirtuosin, die unter der strengen Aufsicht ihres Vaters große Erfolge feierte und nicht nur mit ihrem Spiel, sondern auch mit ihren Kompositionen für Aufsehen sorgte. Clara Schumann, geborene Wieck. Mit 20 heiratete sie gegen den Willen des Vaters den älteren Komponisten Robert Schumann und Zeit ihres Lebens hat sie gearbeitet, war ein internationaler Star und pflegte unter anderem eine Freundschaft zum deutlich jüngeren Komponisten Johannes Brahms. Das Leben, Wirken von Clara Schumann steht im Zentrum eines Ballettabends in Zürich. Die Aufführung trägt den schlichten Titel Clara und unsere Kritikerin Wiebke Hüster hat sie für uns gesehen. Ich habe sie zunächst gefragt, Clara Schumann war ja durchaus in jeder Hinsicht eine herausragende Persönlichkeit, hat gearbeitet, Kinder großgezogen, ihren Mann unterstützt. Kommen all diese Aspekte in der Inszenierung von Kathy Marston zum Tragen? Ist das eine getanzte Emanzipationsgeschichte?
Ich glaube, das muss man darin sehen. Und wenn man sich anschaut, was die neue Zürcher Ballettdirektorin Kathy Marston, seit sie dort angefangen hat und auch zuvor so vorlegt, dann sind das in der Tat Stoffe, wo man sagen kann, es steht eine Frau im Vordergrund, die Frau als Künstlerin. Im Prinzip ist es das, was John Neumeier auch oft gemacht hat in seiner langen Karriere, einfach sich zu identifizieren mit einem Genie und sich darin zu spiegeln und zu zeigen, eine Künstlerpersönlichkeit und wie diese sozusagen mit dem Leben, mit der Wirklichkeit, mit dem Alltag kämpft. Und das macht Marston jetzt hier für Frauen sozusagen. Jetzt kann man sagen, okay, Biopic ist ja auch in den Kinos ständig. Ich finde ja, da gibt es auch gelungene Beispiele. Also ich fand den Film über Elton John zum Beispiel ganz toll. Aber hier frage ich mich, was kann das Ballett denn erzählen, was über die Dinge, die wir wissen, hinausgeht.
Wie geht es? Denn sie stellt ja Clara Schumann, wenn ich es richtig gesehen habe, gleich siebenfach auf die Bühne. Macht das Sinn? Also Clara in allen verschiedenen Facetten als Muse, Musikerin, Macherin. Also die Tänzerin, die zu sehen sind, zeigen die jeweils einen unterschiedlichen Aspekt der Persönlichkeit?
Ja, ich glaube, das Ganze geht so ein bisschen zurück auf das Problem, das natürlich Marston hat mit ihrer großen Company. Sie hat ja 36 Tänzer im Zürcher Ballett und 14 Tänzer und Tänzerinnen im Junior Ballett. Und natürlich, wenn sie ein Biopic machen und da steht eine Person im Vordergrund, dann kommen noch dazu, man sieht ja Clara als Kind zunächst, die Mutter, dann später eben Johannes Brahms, der von Clara und Robert Schumann ja sehr gefördert wurde. Und sie braucht einfach viele Figuren, damit sie ihre Tänzer beschäftigen kann. Und das ist natürlich eine super Idee, Clara auf 7 Tänzerinnen zu verteilen. Mir hat das nicht so richtig eingeleuchtet. Ich konnte die auch nicht so richtig gut anhand ihrer Bewegungen jetzt auseinanderhalten und unterscheiden. Dieses Ballett bleibt sehr plakativ, sehr an der Oberfläche, sehr bildhaft. Sie versucht das in Bilder zu gießen, aber letztendlich zeigen diese Bilder nichts, was wir nicht schon wüssten. Im Gegenteil, manchmal wird es auch banalisiert. Zum Beispiel wirft sich dann Robert Schumann, wenn er erkrankt psychisch und verzweifelt ist, kurz bevor er in die Klinik geht, wirft er sich dann auf so einen Flügelumriss im Bühnenboden, der so wie so ein Podest so ein bisschen hochragt. Und man denkt so, okay, jetzt kommt dieses Titanic-Feeling in mir hoch. Also das ist alles nicht sehr einleuchtend und nicht sehr durchdacht.
Sie haben es ja gerade schon gesagt, Robert Schumann spielt naturgemäß eine tragende Rolle und eben aber auch Johannes Brahms, der ja eine Zeit lang bei den Schumanns gewohnt hat. Wie wird die Beziehung auf die Bühne in den Tanz integriert zwischen Robert Schumann, Johannes Brahms, Clara Schumann?
Ja, das sind dann natürlich Art Liebesduette, leidenschaftliche Duette, Duette, die Freundschaft ausdrücken sollen, auch ein Trio, das die beiden Schumanns mit Brahms zusammen zeigt und so. Aber ich finde, das Problem ist eben, dass das ja viel zu wenig in die Tiefe geht. auch choreografisch bleibt das sehr an der Oberfläche, arbeitet sehr mit Effekten, ist so halb zeitgenössisch, halb tanztheaterhaft, aber hat keine Sprache für diese romantischen, komplizierten Künstlerpersönlichkeiten. Wenn Sie so wollen, ist es wie positive Diskriminierung. Erneut sieht man Clara als Mensch, als Mutter, als Muse, als Ehefrau. Das walzt dieses Ballett über 3 Stunden aus. Aber was doch eigentlich interessant wäre, ist, welche künstlerischen, welche musikwissenschaftlichen Auseinandersetzungen eben zwischen den Schumann-Partnern Clara und Robert geführt wurden und später auch mit Johannes Brahms.
Stichwort Musik. Also wie ist das Ganze musikalisch umgesetzt? Gibt es ein musikalisches Konzept und wenn ja, geht es auf?
Im Grunde genommen ist das alles zu viel und erlaubt einem nicht, sich konzentriert tiefer auf die Musik einzulassen. Es ist ein einziges Potpourri der Werke von Robert, Clara und von Johannes Brahms. Und dann ist das gesamt zusammengefasst, sozusagen mit eingefasst von zeitgenössischen Originalkompositionen des Ballettkomponisten Philipp Fini. Es spielt die Philharmonie Zürich ganz ausgezeichnet. Aber das rauscht so an einem vorbei. Es folgt eins aufs andere. Und Daniel Kaps als musikalischer Leiter ist sehr gut, aber er kann ja das alles auch nicht zusammenhalten. Und ich glaube, das ist sehr gut gemeint. Man meint, man widmet sich dieser Künstlerinnenfigur und stellt sie in den Mittelpunkt und lässt ihr Gerechtigkeit sozusagen historisch widerfahren. Man lernt jemanden kennen, aber man lernt ihn nicht wirklich kennen. Und ich kann nicht sagen, dass diese Hommage, die Kathy Marston hier inszeniert hat, wirklich da mehr als an der Oberfläche kratzt.
Wiebke Hüster über das Ballett Biopic Clara an der Oper in Zürich. Begehren, Lust, Intimität und Körperlichkeit. Damit setzt sich die amerikanische Künstlerin Monica Maggioli auseinander. Sie hat schon queerfeministische Kunst gemacht, als dieser Begriff noch nicht wie selbstverständlich in den Sprachgebrauch übergegangen war. Bekannt wurde sie unter anderem mit ihren Rubbermen-Gemälden von Männern in Latexanzügen, wahlweise mit Seilen oder Ketten versehen. Aber Monica Maggioli setzt auch immer wieder ihr eigenes Liebesleben in Bildern um. Sie macht eine radikale Kunst, die auch die Schattenseiten queeren Lebens wie AIDS, Sterblichkeit und Vergänglichkeit des Körpers nicht außer Acht lässt. Nun widmet ihr der Kunstverein für die Rheinlande eine erste große Überblicksausstellung. Georg Imdahl hat sie für uns gesehen.
An ihre einzigen Partnerinnen und Liebschaften wie Amy, Pam, Judy und Kate erinnert sich Monica Maggioli mit Frauenakten in kleinen Formaten. Es sind intime Bildnisse, in Szene gesetzt in einem theatralischen Helldunkel, das an Vorbildern wie dem Barockmaler Georges de la Tour orientiert ist. Das künstlerische Vorgehen der Malerin aus Los Angeles ist ungewöhnlich.
Sie hat teilweise 10, 15 Jahre, nachdem sie sich von diesen Partnerinnen, Lovers, getrennt hat, hat sie sie eingeladen, in so eine Art Porträtsession Modell zu stehen und sich porträtieren zu lassen. Und in diesem Porträtieren geht sie eigentlich nochmal diese Form von Beziehung, diese zwischenmenschliche Intensität nochmal durch.
Sagt Katrin Bentele, Direktorin des Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen in Düsseldorf. Wir sehen die Frauen ebenso entblößt wie in sich versunken, im Antlitz verschattet und melancholisch, was wohl vor allem etwas über die Künstlerin und ihre Verlusterfahrungen erzählt, über eine Nähe, die offensichtlich eng gewesen sein muss, aber nicht mehr gegeben ist, über verflossene Liebe, die sie immerhin in ihren Ölbildern noch einmal gegenwärtig machen kann. Das tut sie mit einem Pathos, das in der Gegenwartskunst selten geworden ist. Sie relativiert dieses aber durch abstrakte Lithografien, in denen sie den Ort der Bildnisse, ihr schwarz verspiegeltes Schlafzimmer, rigoros auf einige Flächen reduziert. Weitaus größeren Raum in der Ausstellung nehmen aquarellierte Holzschnitte mit posierenden Männern ein. Diese Bilder gehen auf einschlägige Magazine aus den 1970er Jahren zurück, auf Zeitschriften wie Blue Boy und Olympus. Damals hatte die queere Community in den USA begonnen, sich immer stärker zu ihrer sexuellen Orientierung zu bekennen. Die Krankheit AIDS lag noch nicht in der Luft. Soeben hat die neue Nationalgalerie in Berlin den queeren Andy Warhol gleichsam von A bis Z durchbuchstabiert. Ganz so explizit wie bei Warhol geht es in den großformatigen Akten von Maggioli nicht zu. Junge Männer schwelgen in erotischen Fantasien, manche gerieren sich in der idealtypischen Schönheit antiker Vorbilder. An Geschlechtsteilen herrscht in diesen Werken mit ihren milden Pastelltönen allerdings auch kein Mangel.
Auf der anderen Seite geht es aber darüber hinaus, insofern als die Arbeiten immer auch eine Form von Abstraktion suchen. Und ich glaube, was die Arbeiten sehr berührend machen in einem allgemeinen Sinn, ist, dass es sehr stark um Empathie geht, um Einfühlung oder die Frage, inwiefern können Bilder uns angehen? Wie schaffen Bilder eine Anwesenheit und eine körperliche Präsenz? Und inwiefern sind sie vielleicht auch Projektionsflächen, die uns mit unseren eigenen Blicken konfrontieren?
Gleichwohl ist am Eingang der Show eine heute übliche Triggerwarnung fällig.
Und insofern gibt es was Konfrontatives, ja, das gibt es. Aber ob es jetzt Provokation ist, ich glaube, dafür sind die Arbeiten auch einfach sehr intim und sind unheimlich sorgfältig ausgearbeitet.
Tatsächlich handelt es sich bei den Modellen in den warmtonigen häuslichen Umgebungen um stilisierte Figuren, deren formale Ästhetik zum Beispiel an Henri Matisse denken lässt. Auch diesen Werken Maggiolis wohnt Erinnerung inne, in diesem Fall an Posterboys aus den genannten Männermagazinen, die in den 1980er Jahren AIDS zum Opfer gefallen sind. Insgesamt ist die Ausstellung Distant Lovers ein klares Bekenntnis zu einer queeren Identität, das inzwischen nichts Besonderes mehr darstellen sollte. Was das Œuvre der kalifornischen Künstlerin auszeichnet, ist der autobiografische Zugriff, mit dem sich Maggioli den Themen von Erotik und Sexualität sowie ihrer Verletzlichkeit und Vergänglichkeit nähert. Insofern kommt die Show auch einer persönlichen Trauerarbeit gleich. Sie ist ein Lamento. Zugleich macht sie dies deutlich. Vor aller kollektiver Identität steht immer das Individuum mit seinen persönlichen Erlebnissen. Diese erklärte Subjektivität verleiht der Ausstellung ihre Tiefenschärfe.
Sagt Georg Imdahl über die Ausstellung mit Werken von Monica Maggioli im Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen. Während Maggioli den Körper erforscht, widmet sich der in Beirut geborene Künstler Tarek Atoui der Musikgeschichte. Er erforscht akustische Schwingungen, konstruiert neuartige Klangkörper, Instrumente und Hörbefehle. Dabei entstehen dann ganz originelle Systeme, die sich weiterentwickeln. Diese Systeme lernen nämlich vom Raum, in dem sie erklingen, von den Händen, die sie bedienen. Aktuell sind seine Arbeiten im Kunsthaus Bregenz zu sehen und Juli Metzdorf war vor Ort und ist in die Klangwelten von Tarek Atoui eingetaucht.
Ein Klingen, Rauschen, Pulsieren, Tönen und Dröhnen, zart, konzentriert, an- und abschwellend. Die Instrumente für diese Klanglandschaft liegen am Boden. Selbstgebaute Flöten und Pfeifen aus Kupferrohren, dicke Schläuche, dazu Computer, Ventilatoren, Motoren. Und alles ist miteinander verbunden.
Any sound can become music.
Jeder Klang kann zu Musik werden, solange man ihn in den Takt bringt oder den Begriff der Zeit einführt oder vielleicht durch die Abwesenheit von Zeit, durch die Überlagerung von Frequenzen und Klängen.
Tarek Atoui ist Musiker und Komponist. Windhouse heißt die Installation im ersten Stock im Kunsthaus Bregenz. Alle Klänge entstehen hier durch Luft. Aber es geht nicht nur ums Hören, man kann den Klang auch spüren. Betritt man eine hölzerne Kammer, wird das Wummern und Dröhnen so tief, dass man den eigenen Körper als schwingende Masse empfindet, ohne dass der Ton extrem laut wäre. So müssen sich Gehörlose im Inneren eines Schiffsrumpfs fühlen. Tatsächlich ist der Raum dem Inneren einer Orgelpfeife nachempfunden. An anderer Stelle kommt die Vibration der hölzernen Bodenplatten und ein kühler Luftstrom im Nacken hinzu, der durch einen Schlitz in der Wand eingeleitet wird.
Well, I came to sound really from a love of art and abstraction and mathematics. And at a late age.
Ich bin über die Liebe zur Kunst, zur Abstraktion und zur Mathematik zum Klang gekommen. Und als Teenager nahm die Idee vom Sound dann über die elektronischen Musikgestaltern. Ich war zu alt, um klassische Musik zu lernen. Und ich glaube, es war auch nicht so ganz mein Ding. Ich sah darin ein beschränktes System aus Skalen und Proportionen. Sound kam mir viel freier vor.
I thought of it as a limited system somehow, you see, of scales and proportions and that were also mathematical. But in the idea of sound, there was much more freedom than the idea of music, actually.
Tarek Atoui ist Geräuschemacher, Sounddesigner und Komponist in einem. Manchmal kommt der Sound aus dem Inneren großer Steine. manchmal aus Holzboxen oder er verfängt sich in den Kanten riesiger Stahlträger. Die Hörsituation komponieren nennt er das.
So this is the instrument, this is how do we play it, this is the sound it makes, but also
hier ist das Instrument. So spielt man es, das ist der Klang, den es macht, aber es geht auch darum, wie kommt der Sound zu uns? Nehmen wir den Sound über einen simplen Lautsprecher wahr, wie in Konzerten üblich, oder durch einen Stein, einen Metallträger oder andere Elemente, die nicht gerade für Klang stehen. Auch sie haben ihre Identität.
Das ästhetische Klangerlebnis allein reicht Tarek Atui nicht. Er will auch gesellschaftliche, politische, geografische oder historische Aspekte integrieren. Water's Witness heißt die große Installation im zweiten Obergeschoss. Riesige schwarze Stahlträger und massive Blöcke aus weißem Marmor verteilen sich im Raum. Dazu Wasserstationen, an denen einzelne Tropfen in gefüllte Schalen fallen. Manchmal liegen Mikrofone im Wasser, manchmal führt ein Schlauch hinein und erzeugt Blubberbläschen. Die Aufnahmen stammen allesamt aus Häfen, aus Athen und Abu Dhabi, Singapur, Istanbul oder Sydney. Städte, für deren Entwicklung und Selbstverständnis der Hafen eine entscheidende Rolle spielt, oder besser spielte. Häfen sind heute oft unzugängliche Enklaven, als Ort und Klang vom Rest der Stadt abgetrennt. Im Sound vereint Atui Städte und Häfen wieder, führt Vogelstimmen und Arbeitsgeräusche zusammen, legt antiken griechischen Marmor und Stahlträger nebeneinander, alles verbunden durch den Sound des Wassers. Tarek Atuis Soundräume haben eine erstaunliche Wirkung. Man ist ganz bei sich und löst sich zugleich im Klang auf. Alle Künstler wünschen sich Zeit und Aufmerksamkeit. Tarek Atui provoziert die Sensibilität. Und man lässt sich gern drauf ein.
Juli Metzdorf über Tarek Atui im Kunsthaus Bregenz. Ein Dokumentarfilm, der das Leben der verstorbenen grünen Politikerin Petra Kelly erzählt. Ein weiterer, der die iranische Sängerin Gugush in den Mittelpunkt stellt. Und ein anderer, der vom Dasein als Frau in Zeiten der DDR berichtet. Drei Dokumentarfilme, die derzeit im Kino zu sehen sind. Alle drei wohl aber eher keine Kassenschlager. Keiner erregt noch solches Aufsehen wie einst Michael Moores Bowling for Columbine. Ganz anders Dokumentarfilmfestivals. Sie finden regen Zuspruch, die Vorführungen sind gut besucht. Doch außerhalb von Festivals fehlt den Dokumentarfilm einfach das Publikum. Ein Thema, das auf dem gerade gestarteten Festival Dokumentale verhandelt wird und über das Christian Berndt unter anderem mit der Co-Leiterin Anne Rahms-Kokler-Witt gesprochen hat.
Meine Erfahrung ist, dass ein großes Interesse an Dokumentarfilmen besteht. Und wenn Dokumentarfilme ähnliche Marketingbudgets hätten wie Spielfilme, wahrscheinlich auch die Besucherzahlen ganz anders ausschauen würden. Wenn niemand von einem Film weiß, dann ist es schwer, dass die Leute ins Kino gehen.
Das bestätigt auch die Leiterin des Berliner Festivals Around the World in 14 Films, Susanne Bieger.
Also ich würde sagen, dass Dokumentarfilme gut laufen, wenn es eben Filmgespräche gibt und ein Programm drumherum. Als Beispiel dafür könnte man zum Beispiel das leere Grab nennen.
Ein Dokumentarfilm, der von den traumatischen Nachwirkungen der deutschen Kolonialherrschaft in Tansania erzählt und auf der Berlinale großes Kritikerlob bekam. Um die Sichtbarkeit des Dokumentarfilms zu erhöhen, verfolgt man bei der Dokumentale ein neues Konzept zur Vernetzung von Filmschaffenden, das sogenannte Impact Producing. Diese Idee ist in anderen Ländern bereits erprobt und auch Teil des dokumentale Branchenprogramms.
Das war der Ursprung, die Idee des Impact Producings, die sich einfach mit der Frage beschäftigt, wie kann man Dokumentarfilmen größere Aufmerksamkeit geben. Oft funktioniert das in der Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen. Das ist eine Art der Öffentlichkeitsarbeit, die in den USA und in Großbritannien und anderen Ländern für Dokumentarfilmmacherinnen einfach bedeutet, dass ihr Film mehr Zuschauerinnen erreicht, eine längere Lebensdauer hat.
Um dieses Konzept auch in Deutschland zu etablieren, haben die Festivalleiterinnen das Good Media Network gebildet, eine Plattform zum Austausch von Dokumentarfilmern mit unter anderem NGOs.
Es geht darum, weil die Dokumentarfilmmacherinnen oft mit sehr kleinen Budgets konfrontiert sind und sich keine großen Marketingteams an Bord holen können, Sichtbarkeit für ihren eigenen Film über strategische Partnerschaften zu schaffen.
Gesellschaftspolitische Filme, wie sie auch auf der Dokumentale laufen, etwa über Frauenproteste in Iran oder Homophobie in Serbien, sind bevorzugte Projekte für Kooperationen mit NGOs. Seit der Pandemie, so der Co-Vorsitzende des Berufsverbandes für Dokumentarfilm AG DOC, David Bernet, hat sich die Lage für den Dokumentarfilm in deutschen Kinos noch einmal verschlechtert.
Allgemein ist aber, dass die Zahlen jetzt für den Dokumentarfilm sich zum Teil halbiert haben. Obwohl, es ist schwierig zu sagen, weil das Kino war immer schon eine komplizierte Infrastruktur für die Auswertung von Dokumentarfilmen. Was wir jetzt aber erleben, ist, dass die Filme nur noch sehr kurz im Kino sind. Und gerade der Dokumentarfilm hat hauptsächlich vom Hörensagen gelebt. Das heißt, lange Auswertungsstrecken.
Dass Dokumentarfilme heute kürzer in den Kinos laufen, meint Bernet, hängt auch damit zusammen, dass es zu viele Dokumentarfilme im Kino gibt. Aber ein weitaus größeres Problem sei, dass die Fernsehsender als Hauptauftraggeber für Dokumentarfilme heute viel weniger bereitstehen als früher.
Grundsätzlich besser ging es im Dokumentarfilm, weil das Fernsehen mehr Spielraum hatte für ein breiteres Spektrum an Themen. Und dazu kam, dass viele der Dokumentarfilme auch ganz okay leben konnten von dem, was sie machten. Das ist jetzt schwieriger, unter anderem angesichts des Finanzdrucks, der auf den Sendern lastet. Es gibt weniger Plätze und es wird grundsätzlich schlechter bezahlt. Die meisten, die das machen, leben von der Hand in den Mund.
Große Sorgen bereitet Bernet die geplante Fusion der Fernsehsender Arte und Dreisat, weil vor allem Dreisat Auftraggeber auch für experimentelle Dokumentarfilmformen ist. Und auch die Mediatheken der Sender sieht Bernet als Bereicherung für den Dokumentarfilm.
Diese Langzeitauswertung, die im Kino nicht mehr wirklich stattfindet, weil die Filme zu schnell wieder raus sind aus den Programmen, die findet dann online statt. Insofern ist es vielleicht sogar eine Verbesserung, gerade für den Dokumentarfilm, der zu schlechten Sendeplätzen zu sehen ist oder eben im Kino zu Tageszeiten, wo die meisten keine Zeit haben.
Trotzdem ist Bernet überzeugt, das Kino ist immer noch der ideale Ort für den Dokumentarfilm, denn nur dort kann man in fremde Welten, wie sie diese Filme eröffnen, wirklich eintauchen. Wenn sich allerdings die Arbeitsbedingungen nicht ändern, fürchtet Bernet, wird es in Zukunft schwierig. Es gibt zwar nach wie vor viel Dokumentarfilmnachwuchs, aber immer mehr junge Dokumentarfilmschaffende geben auf, weil sie keine Lust mehr haben auf diese Art der Selbstausbeutung.
Christian Berndt über die Dokumentale und den Zustand des Dokumentarfilms in Deutschland. Die Stadt Goslar hat die Schweizer Künstlerin Miriam Kahn mit dem Kaiserring ausgezeichnet. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Der Preis konnte nur symbolisch an die Künstlerin übergeben werden. Sie selbst hatte ihre Teilnahme im Vorfeld abgesagt, hatte aber ein neues Kunstwerk eigens für die Verleihung angefertigt, das laut Kahn nun für sich sprechen soll. Ergebnis ist eine Skulptur eines linken Arms, dem sie symbolisch den Kaiserring angesteckt hat. Die Auszeichnung ist zwar undotiert, gehört aber zu den bedeutendsten Preisen für moderne Kunst in Deutschland. Kahn wurde 1949 in Basel geboren. Ihr Vater war der Kunsthändler Kahn, der 1933 aufgrund seiner jüdischen Abstammung nach Basel emigriert war. In ihren Arbeiten nimmt sie zu gesellschaftlichen Themen Stellung. Vor allem geht es ihr dabei um die alltägliche Verletzlichkeit des menschlichen Körpers, die feine Linie zwischen Lust und Gewalt. Als das Pariser Palais de Tokio im Frühjahr 2023 eine Retrospektive von Kahn zeigte, hatten gleich mehrere Vereinigungen wegen angeblicher Verherrlichung von Kinderpornografie geklagt. Die feministische Künstlerin widersprach und bezeichnete die Protestierenden als Postfaschisten. In Deutschlandfunk Kultur erklärte sie wenig später, was ihr bei der Rezeption ihrer Kunst besonders wichtig sei.
Was ich natürlich auch will, ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Ausstellungen konzipiere und mache, und das richte ich ja immer noch selbst ein, dass das Publikum tatsächlich jetzt nicht diese übliche Distanz wie in den Museen hat, wo das Meisterwerk an einer weißen Wand möglichst weit entfernt sozusagen vom Publikum hängt, sondern umgekehrt. Augenhöhe heißt dann Aug in Aug mit der Person, die da dargestellt wird, ist egal wie und was.
Die Schweizer Künstlerin Miriam Kahn über Kunst auf Augenhöhe. Aufwachen um 6 Uhr, Frühstück um 6.20 Uhr und ein Arbeitsbeginn um 6.40 Uhr. So beginnt ein Tagebucheintrag des russischen Oppositionsführers Alexei Nawalny, der im Februar im Alter von 47 Jahren in einem russischen Straflager gestorben ist. Seit 2020 hatte er seine Memoiren aufgeschrieben. Am 22. Oktober werden sie nun posthum von einem amerikanischen Verlag veröffentlicht. Der New Yorker hatte bereits gestern einige Auszüge daraus publiziert. Darin heißt es, Nawalnys Tagebucheinträge zeugten von seiner Kraft, aber auch von der Tragik seines Schicksals, das Nawalny vorhersah. So heißt es an einer Stelle bei ihm, er werde den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen und dort auch sterben.
Die Kulturmeldung von und mit Antje Allroggen. Vielen Dank. Es folgen die Informationen am Abend, Themen dort, der CSU-Parteitag und die Wochen der Entscheidung für die Ampel. Am Mikrofon von Kultur heute, Susanne Lurwig, und ich sage danke fürs Zuhören.